Am Mikrofon begrüßt Sie zum Medienmagazin Jörg Wagner. Sie erfahren wenige Wochen vor der Fußball-Europameisterschaft, worauf sich die Teams von ARD und ZDF einstellen, was die ARD für Jugendliche plant und dass Computerspiele auch ohne pädagogisch wertvoll zu sein Preise bekommen können. Doch zu Beginn akustisch an die Ostsee.
Usedom an der deutsch-polnischen Grenze. Das Kaiserbad Heringsdorf. Direkt an der Seebrücke entsteht gerade der ZDF-Fußballstrand, ein Ministadion im Sand für 1000 Zuschauer. An der mecklenburgischen Ostseeküste schlägt das Herz der ZDF-EM-Übertragungen.
Nur noch 40 Tage, dann schlägt dieses Herz des zweiten deutschen Fernsehens.
Am ZDF-Fußballstrand erwartet die Fans außerdem einen Strandfußballplatz, Torwandschießen und jede Menge Spiel und Spaß für die ganze Familie. Alle Spiele live auf der Großbildleinwand. Katrin Müller-Hohenstein und Oliver Kahn analysieren.
Also es soll eine, ich will nicht sagen Familienfeier geben, aber man soll sich dort 4 Wochen lang treffen, gemeinsam den Fußball erleben. Und darüber hinaus positioniert sich das ZDF ja auch noch. Also es bleibt nicht nur beim Fußball, sondern andere Sendungen wie der ZDF-Fernsehgarten, wie Laferlichter Lecker, wie Volle Kanne, alle werden von dort Sendungen bestreiten, sodass wir fest davon ausgehen, dass nach dieser Europameisterschaft und nach den Sendungen im ZDF die Insel Usedom noch ein besserer, festerer Begriff ist in der Wahrnehmung in Deutschland. Wir sind mit offenen Armen empfangen worden von den entsprechenden Behörden auf der Insel Usedom. Es ist eine tolle Kooperation entstanden, wo auch die finanziellen Beteiligungen ganz klar geregelt sind. Ich würde mal sagen, dass unser finanzieller Aufwand insgesamt bei dieser Europameisterschaft sich im Rahmen dessen bewegt, was auch die ARD mit einem veränderten oder mit einem anderen Sendekonzept veranschlagen muss. Also das Ganze ist in einem ganz vernünftigen Rahmen geblieben und wir werden uns damit auch auf jeden Fall in dem uns vorgebenden Etat bewegen können.
Die EM im Zweiten, live vom Ostseestrand.
Also die Ukraine werden wir, ich sage es mal, nicht so direkt präsent haben in unserem Programm wie Polen. Die Ukraine wird natürlich aufscheinen in der Rand- und Rahmenberichterstattung zu den einzelnen Spielen. Wir übertragen ja aus Kharkiv das deutsche Spiel gegen die Niederlande, das möglicherweise entscheidende oder vorentscheidende Spiel. Wir werden aber nicht mit eigenen Präsentationsflächen oder Präsentationsbühnen in der Ukraine vertreten sein. Auf der anderen Seite, das Finale wird vom ZDF übertragen, das wird in Kiew sein. Und da werden wir uns sicherlich dann zur gegebenen Zeit auch nochmal genau überlegen, wie wir uns dort aufstellen werden. Wir werden ja dann mit dem Sport oder mit den Sportsendungen nicht alleine sein, sondern dann würden natürlich bei einem Finale vielleicht auch noch mit einer deutschen Mannschaft werden noch ganz andere Dinge von uns erwartet in den Nachrichtensendungen, in den aktuellen Magazinen. Also ich will nicht ausschließen, dass wir uns dann aus gegebenem Anlass auch in der Ukraine dann noch stärker aufstellen werden.
ZDF-Sportchef Dieter Groschwitz zur Konzeption des ZDF zur Fußball-Europameisterschaft. Die ARD wird wie gewohnt im Wechsel mit den ZDF-Kollegen berichten. Sie haben sich wieder für die Berichterstattung vor Ort entschieden, von den Stadien in Polen und der Ukraine. Damit sind sie auch dichter dran an den politischen Problemen. Werner Lange befragte den WDR-Chefredakteur und ARD-Teamchef während der Europameisterschaft, Jörg Schönenborn, der besonders bekannt geworden ist durch die Berichterstattung von Landtags- und Bundestagswahlen, wie er die Schwergewichte verteilt.
Ich denke an beides, denn zu unserem Programm gehört beides dazu. Natürlich steht der Sport im Zentrum und wenn die Umstände so sind, dass man die anderen Dinge beruhigt laufen lassen kann, ist das prima. Ich sehe aber, dass wir in der Ukraine eine Menschenrechtssituation haben, die man nicht verschweigen kann. Die ist jetzt Thema im Programm und ich vermute, das wird sie auch während des Turniers sein müssen.
Wenn man sich die Ukraine anschaut, 2012 Ukraine, 2018 Moskau, sehen Sie dann Möglichkeiten über den Sport auch ein bestimmtes Politikverständnis zu transportieren?
Ich glaube, dass Länder, die nicht so wie wir demokratisch strukturiert sind und sich erhoffen, mit solchen Turnieren die eigene Macht zu festigen, dass die sich gründlich verrechnen. Denn die Welt guckt heute nicht mehr nur auf eine tolle Inszenierung, sondern die Welt will wissen, was in dem Land los ist. Wir leben im Zeitalter der Transparenz. Und deswegen sehe ich ehrlich gesagt solche Turniere auch als eine Chance. Es wird, so hoffe ich, in der Ukraine für Herrn Janukowitsch nicht leichter, sondern schwerer, seinen Machtclan an der Macht zu halten. Jedenfalls hoffe ich, dass unsere Arbeit, unsere journalistische Arbeit dazu beiträgt.
Jörg Schönenborn, ARD-Teamchef während der Fußball-Europameisterschaft in Polen und der Ukraine. Am Montag endet nicht nur wie hier in den letzten zwei Jahren öfters darauf hingewiesen das analoge Satellitenfernsehzeitalter. Laufschriften kündigten in den letzten Tagen in den betroffenen Haushalten sehr deutlich darauf hin. Der 30. April ist auch der Stichtag für ein erweitertes Jugendangebot im ARD-Digitalkanal 1 Festival. 4 Stunden in der Primetime ab 20.15 Uhr für die Zielgruppe 14 bis 29. Gestartet wird mit 9 neuen Formaten. Die ARD-Intendantinnen und Intendanten haben in dieser Woche auch ein spezielles Online-Angebot beschlossen. Die ARD-Vorsitzende Monika Piel im Interview mit Werner Lange.
Frau Piel, die ARD-Anstalten beabsichtigen, eine zusätzliche Plattform einzurichten für junge Leute. Und Trimedial soll diese Bündelung der Angebote auch werden. Geht es in erster Linie darum, die vorhandenen Angebote zu bündeln oder sollen auch künftig Redaktionen zusammenarbeiten?
Nein, es geht dabei darum, die einzelnen Angebote für junges Publikum, die es ja in jeder Landesrundfunkanstalt gibt, die besser auffindbar zu machen und die in einer neuen Plattform, in einem Mediathekangebot, so Arbeitstitel Junge Mediathek, die dort zu bündeln, damit sie einfach gut auffindbar sind und aus allen Landesrundfunkanstalten die guten Sachen dann auch in einer Plattform wiederkehren.
Der SWR bedient mit seinem Engagement den Digitalkanal 1 Plus, der WDR 1 Festival. Ist das nicht eine Verschwendung von Ressourcen?
Also 1 Festival ist auch gesetzlich beauftragt, ein Programm für ein junges Publikum zu machen. Und 1 Plus hat auch in der gesetzlichen Beauftragung die Möglichkeit, Experimente für junges Publikum zu machen. Also nicht den ganzen Kanal, aber bestimmte Strecken. Und wir begrüßen das. Es ist ein abgestimmtes Verfahren innerhalb der ARD. Der SWR probiert in 1 Plus ein Programmangebot für ein sehr junges Publikum ab 14 bis 20 aus, während 1 Festival sich auch wirklich sehr erfolgreich um ein Programmangebot für etwas ältere Junge, sagen wir mal, die so ab Ende 20, 30 bemüht. Und wir werden sehen, wie wir unsere beiden Erfahrungen dann auch zusammenbringen können.
Es gibt Medienpolitiker, die fordern eine Reduzierung der öffentlich-rechtlichen Kanäle. Gibt es eine Position dazu, die ARD und ZDF schon gemeinsam haben?
Nein, es gibt keine gemeinsame ARD-ZDF-Position. Da hat jeder seine eigene Meinung dazu. Aber wir müssen tatsächlich dieses Thema Digitalkanäle im Zusammenhang sehen. Und genau das wollen wir auch von Seiten der ARD machen. Und ich werde mit Peter Butkus, dem Intendanten des SWR, gemeinsam Gespräche führen mit Herrn Beck und Herrn Tillich, die beiden Ministerpräsidenten. Und wir wollen uns mit Ihnen gerne über eine Digitalstrategie austauschen und auch Ihre Meinungen dazu hören.
Bundesinnenminister Friedrich fordert die Fernsehsender auf, die Altersgruppierungen bei der Quote abzuschaffen. Es gibt mittlerweile viele, die so etwas fordern. Halten Sie so etwas für möglich, dass man dieses Rad nochmal zurückdrehen kann?
Also ich finde den Vorschlag gar nicht falsch. Man muss natürlich, wenn man ein Programm macht, eine ganz bestimmte Altersgruppe im Blick haben. Das heißt aber für mich nicht jetzt also so 12 bis 19 oder 30 bis 49, sondern Menschen, die in einem bestimmten Lebensgefühl oder in einer bestimmten Lebenssituation sind. Also diese ganz speziellen Fokussierungen auf Altersgruppen, insbesondere bis 49, das ist ja eigentlich nur relevant für die Sender, die sich über Werbung finanzieren. Das sind also Altersgruppen, die von der Werbewirtschaft vorgegeben worden sind, weil sich zu diesen Altersgruppen Werbung besonders gut verkauft. Wir finanzieren uns im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nur über einen winzigen Anteil an Werbung. Wir sind gebührenfinanziert, so dass ich das durchaus richtig finde, also nicht in den falschen Kategorien zu denken.
Die WDR-Intendantin und ARD-Vorsitzende Monika Piel. Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass der Digitalkanal 1 Extra ab 1. Mai seinen Namen ändert. Dann heißt er so wie eine Rubrik unter tagesschau.de, nämlich Tagesschau 24. Sie waren gesellschaftlich anfänglich eher verpönt als Zeitfresser, gewaltverherrlichend und ablenkend von den wirklichen Bildungsinhalten kritisiert. 2008 gab es eine Initiative von Bundestagsabgeordneten, einen deutschen Computerspielpreis auszuloben, um auch pädagogisch wertvolle Spiele herauszustellen. Und genau das war diesmal offenbar ein Problem, wie Bernd Neumann, Staatsminister für Kultur und Medien, bei seiner Rede während der Festgala zum diesjährigen Computerspielpreis am Donnerstag in Berlin bemerkte.
Es gibt viele begabte, auch jüngere Spieleentwickler, sodass wir uns im Hinblick auf die Qualität von Spielen, das war ja auch das Ziel damals der Initiative des Deutschen Bundestages, keine Sorge machen müssen. Sie haben vielleicht hier und dort gelesen, dass es auch Diskussionen über die Preisverleihung gibt. Da gibt es so eine und solche, die ein Urteil darüber abgeben. Ich meine jetzt noch nicht inhaltlich, die einen sagen, das kann uns ja gar nicht besser passieren, dass überhaupt mal was geschrieben wird, dann fällt es richtig auf, dass das stattfindet. Und die anderen sagen, ja, ob das gut ist, wir haben eine unabhängige Jury und das ist gut so. Und das soll auch so bleiben. Zweitens ist es immer klug und richtig, wenn man meint, die Kriterien, aufgrund derer ein Preis vergeben wird, entsprechend nicht mehr den Intentionen derjenigen, die ihn mal ins Leben gerufen haben. Oder Zeiten haben sich verändert, und man muss auch über diese Dinge diskutieren, dann ist es immer der richtige Weg, hierüber zu diskutieren, was wollen wir, was ist gemeint. Und gestern im Kulturausschuss des Deutschen Bundestages habe ich dies auch vorgeschlagen, dass das geschehen soll, dass man noch einmal diskutiert. Und selbstverständlich müssen wir dies diskutieren mit der Spielewirtschaft selbst, denn wir machen das ja gemeinsam. Ich finde die Entscheidung damals, das hier so zu machen, die Computerspiele auch aus einer bestimmten Ecke herauszuholen. Das war ja eine sehr defensive Ecke, die nicht immer positiv gesehen wurde, sondern zu sagen, ja, das ist ein Leitmedium, das ist das Medium, was wahrscheinlich am meisten von den jungen Leuten genutzt wird. Und dass es da auch qualitativ hochstehende Leistungen gibt, die sich lohnt zu honorieren. Dieser Ansatz ist richtig, er bleibt so. Ich hielt es für falsch, wenn wir uns davon verabschieden. Es gibt auch erfreulich zu erwähnen, dass wir, als wir damals ausgehend von dem Beschluss des Bundestages einen Computerspielpreis ins Leben zu rufen, auch in Gesprächen mit den Unternehmen der Spielewirtschaft waren und das Ziel und auch die Zusage war, seitens der Spielewirtschaft eine Art Stiftung zu installieren, eine Stiftung, die sich mit all den Fragen, die sich um dieses Medium Computerspiele ranken, beschäftigt. Und ich kann hier vermelden, dass wir soweit sind, die Repräsentanten auch der Spielewirtschaft, die das ja fördern, bereit sind und soweit sind, eine solche Stiftung ins Leben zu rufen. Und das ist die beste Antwort auf all die Kritik, die es hier und dort gibt. Und ich sage ein herzliches Dankeschön, dass Sie bereit sind, und das haben Sie noch zugesichert, dann auch eine unabhängige Stiftung zu etablieren, die sich mit all diesen Fragen befasst. Das ist eine tolle Sache.
Der Staatsminister für Kultur und Medien Bernd Neumann. Ich fragte am Rand der Preisverleihung das Jurymitglied und Mitglied des Deutschen Bundestages Thomas Jatzombek nach dem konkreten Konflikt bei der diesjährigen Preisverleihung.
In dem Einsetzungsbeschluss des Bundestages für den Preis ist der Geist zweier Dinge zu lesen. Einmal, wir müssen was für die deutsche Gamesbranche tun, und einmal, wir müssen ein pädagogisch wertvolles, jugendfreundliches Produkt herausstellen. Und offensichtlich ist es nicht immer möglich, beides miteinander zu vereinen. Und der Konflikt hat jetzt hier stattgefunden. Und ich glaube, dass das am Ende schon in Ordnung ist, ein Spiel wie Crysis 2 auch einen solchen Preis zu geben. Es ist die einzige wirklich international erfolgreiche Games-Firma aus Deutschland. Und irgendwo, wenn es schon das beste deutsche Spiel heißt, muss man denen auch mal so einen Preis geben.
Bernd Neumann, der Staatsminister für Kultur und Medien, hat es angedeutet, die Games sind so ein bisschen aus der Schmuddelecke raus. Nach Ihrer Einschätzung, woran liegt das, dass das etabliert ist in der Gesellschaft?
Ich glaube, das ist einfach eine Altersfrage. Früher war das so, dass nur die jungen Gamer waren. Vor 10 Jahren stand ich mit meinen Positionen in der Politik auch noch manchmal alleine da. Mittlerweile sind viele, die im Bundestag sitzen, selbst Gamer. Und damit hat sich, glaube ich, ein realistischerer Blick auf das ganze Thema eröffnet.
Mit diesem Einblick in die bisher nicht so bekannte Welt der Bundestagsabgeordneten entlasse ich Sie wieder ins laufende Programm. Bleiben Sie also auf Empfang. Und hier endet der offizielle Podcast-Teil bereits schon nach 15 Minuten. Das lag darin, dass die Originalsendung bei Radio 1 diesmal entfiel zugunsten der Theater und Opern in der Bundeshauptstadt. Und Sie hörten eben, wie unschwer zu erkennen, die kompakt komprimierte Inforadio-Fassung. Als Podcast-Bonustrack hören Sie Ausschnitte aus der festlichen Gala zur Verleihung des Deutschen Computerspielpreises und des Deutschen Games Award Lara. Und zwar die Rede des Staatsministers für Kultur und Medien, Bernd Neumann. Dann hören Sie die ja umstrittene Preisverleihung in der Kategorie Bestes deutsches Spiel an Crysis 2. Sie hören Smudo von den Fantastischen Vier, wie er die Laudatio auf das beste internationale Konsolenspiel hält. Und zum Abschluss die Laudatio zur Kategorie Lara of Honor, gehalten von Thomas Jatzombek.
Und deswegen möchten wir Sie bitten, ganz freundlich zu begrüßen, einen der Schirmherren des heutigen Abends. Er ist Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien. Einen großen Applaus für Staatsminister Bernd Neumann.
Give it up.
Ich habe eine Frage an die Regie. Ich meine, ich fühle mich sehr geehrt, dass ich, das habe ich zum Staatssekretär Böning schon gesagt, jetzt fürs Gegenprogramm stehe zu der Bewegung auf der Bühne eben. Aber für mich ist völlig ungewohnt, dass ich die meisten nicht sehe, sondern hier nach vorne sprechen kann. Ich verspreche Ihnen, ich lege mein Manuskript weg, Sie geben mir ein Mikrofon, ich stelle mich dorthin, da können Sie mich alle sehen. Ist das möglich?
Ja, denke ich so ein bisschen an die Zahlen, die ich eigentlich nennen wollte. Die lasse ich weg. Und am sichersten bin ich noch, wenn ich jetzt einige begrüße. Ja, also ich begrüße den Vertreter des Landes Berlin, Herrn Staatssekretär Böning. Ich möchte, im Namen der Bundesregierung stehe ich ja jetzt hier, die verschiedenen Repräsentanten der Spielewirtschaft herzlich willkommen heißen und sie auch als Partner ansehen. Um Gottes Willen nicht vergessen, ich sehe die verschiedenen Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, die ja sozusagen die Basis dessen, was wir hier tun, mindestens zu einem bestimmten Teil beschlossen haben. Dann sehe ich nicht, aber ich fühle ihn, den Vorsitzenden der Jury. Ich finde es toll, dass Sie hierher gekommen sind aus München, Herrn Professor Ring. Ja, und meine Damen und Herren. Ich habe mich interessiert für das, was hier heute ausgezeichnet werden soll. Und da ist es wohl so, dass wir 136 Spiele, Spielkonzepte haben in 7 Kategorien. Und wir machen das ja zum 4. Mal hier heute und ich selbst auch. Und ich glaube, dass die Fachleute, die was davon verstehen, recht haben, wenn sie sagen, die Entwicklung ist gut. Es gibt viele begabte, auch jüngere Spieleentwickler, sodass wir uns im Hinblick auf die Qualität von Spielen, das war ja auch das Ziel damals der Initiative des Deutschen Bundestages, keine Sorge machen müssen. Es gibt auch erfreulich zu erwähnen, dass wir, als wir damals ausgehend von dem Beschluss des Bundestages einen Computerspielpreis ins Leben zu rufen, auch in Gesprächen mit den Unternehmen der Spielewirtschaft waren und das Ziel und auch die Zusage war, seitens der Spielewirtschaft eine Art Stiftung zu installieren, eine Stiftung, die sich mit all den Fragen, die sich um dieses Medium Computerspiele ranken, beschäftigt. Das war nicht so einfach, weil es erstmal um die Frage geht, wer bezahlt das, wer leistet was, nicht? Dann schauen wir aus der Politik sofort natürlich zur Wirtschaft hin. Dann war die Frage, welche Themen sollen da eine Rolle spielen, Medienkompetenz und Ähnliches. Und ich kann hier vermelden, wenn ich richtig informiert bin, dass wir soweit sind, oder besser gesagt, die Repräsentanten auch der Spielewirtschaft, die das ja fördern, bereit sind und soweit sind, eine solche Stiftung ins Leben zu rufen. Und das ist die beste Antwort auf all die Kritik, die es hier und dort gibt. Und ich sage ein herzliches Dankeschön, dass Sie bereit sind, und das haben Sie noch zugesichert, dann auch eine unabhängige Stiftung zu etablieren, die sich mit all diesen Fragen befasst. Das ist eine tolle Sache. Sie haben vielleicht hier und dort gelesen, dass es auch Diskussionen über die Preisverleihung gibt. Da gibt es so eine und solche, die ein Urteil darüber abgeben. Ich meine jetzt noch nicht inhaltlich, die einen sagen, das kann uns ja gar nicht besser passieren, dass überhaupt mal was geschrieben wird, dann fällt es richtig auf, dass das stattfindet. Und die anderen sagen, ja, ob das gut ist. Und ich möchte nur wenige Sätze dazu sagen. Es geht ja darum, in einem Fall von Nominierungen, ob eben das nominierte Spiel den Kriterien oder dem Kriterium entspricht, das zum einen mal Grundlage war, der Abgeordnete des Deutschen Bundestages, ich darf dich ausnahmsweise mal hier erwähnen, Monika Grifan, du bist eine der Initiatoren, du bist nicht mehr im Bundestag, meine Herren von der CDU-CSU sitzen nicht sauer, dass ich mir die Genossen genannt habe, aber sie können damit leben. Du warst ja, so ist das immer, anschließend müssen sie das erklären. Du warst ja damals dabei und das war ja, ich selbst auch, das war so die Intention, und dann haben wir ja formuliert, die Spiele, die da prämiert werden sollen, sollen Spiele sein, die pädagogisch und kulturell wertvoll sind, pädagogisch wertvoll sind. Und da stellt sich eben die Frage, wie das geht, wenn Sie ein nur Erwachsenenspiel haben, also ein Spiel, das ab 18 erst zulässig ist, das ja auch Gründe hat dafür, dass es erst ab 18 zulässig ist und häufig etwas auch mit Gewalt zu tun hat, wie das denn geht. Und ich will nur zwei Aussagen dazu machen. Das erste ist, wir haben eine unabhängige Jury, und das ist gut so. Und das soll auch so bleiben. Zweitens ist es immer klug und richtig, wenn man meint, die Kriterien, aufgrund derer ein Preis vergeben wird, entsprechend nicht mehr den Intentionen derjenigen, die ihn mal ins Leben gerufen haben. Oder Zeiten haben sich verändert, und man muss auch über diese Dinge diskutieren, dann ist es immer der richtige Weg, hierüber zu diskutieren. Was wollen wir? Was ist gemeint? Und gestern im Kulturausschuss des Deutschen Bundestages habe ich dies auch vorgeschlagen, dass das geschehen soll, dass man noch einmal diskutiert. Und selbstverständlich müssen wir dies diskutieren mit der Spielewirtschaft selbst, denn wir machen das ja gemeinsam. Ich möchte nur eins dazu abschließend sagen. Wichtig ist natürlich auch immer, dass man Preise vergibt, die auch in ihrer Begründung möglichst eine doch bemerkenswerte gesellschaftliche Zustimmung haben. Ich halte nichts davon, Preise sozusagen zu vergeben, wo dann generell gesagt wird, was soll dies? Und deswegen ist es klug, dass wir uns zusammensetzen. Ich habe das auch mit einigen Kollegen, die hier anwesend sind, besprochen und darüber diskutieren, was war gewollt, welches sind unsere Grenzen, wollen wir was verändern, soll es unterschiedliche Kategorien geben und dann gemeinsam mit den Vertretern, mit den Repräsentanten der Spielewirtschaft dann zu einem Ergebnis kommen. Und ein Ergebnis muss am Ende immer stehen. Ich finde die Entscheidung damals, das hier so zu machen, die Computerspiele auch aus einer bestimmten Ecke herauszuholen, das war ja eine sehr defensive Ecke, die nicht immer positiv gesehen wurde, sondern zu sagen, ja, das ist ein Leitmedium, das ist das Medium, was wahrscheinlich am meisten von den jungen Leuten genutzt wird. Und dass es da auch qualitativ hochstehende Leistungen gibt, die es sich lohnt zu honorieren, dieser Ansatz ist richtig, er bleibt so. Ich hielt es für falsch, wenn wir uns davon verabschieden. So, jetzt brauche ich meinen Zettel wegen der Dankesworte, die aus vollem Herzen kommen, aber ich immer wissen muss, ob sie auch richtig zugeordnet sind. Also, ein Dankeschön an diejenigen, die das sogenannte Award-Büro, ja, aber es hört sich gut, stellen wir vor, hier seid ihr das Preisbüro, das hört sich irgendwie, also, die dieses Award-Büro verantworten, denen möchte ich danken, den Verantwortlichen in dem Fall der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, den Herrn Felix Falk und Benjamin Rostalski, sind Sie hier? Ja, das ist ja gut. Dann möchte ich jemanden danken, der durch seinen Einsatz und seine Verantwortung überhaupt ermöglicht hat, die heutige Gala durchzuführen. Er kommt vom Medienbord Berlin-Brandenburg. Herzlichen Dank, Elmar Giglinger, dass wir hier heute dies so erleben. Aber gleichermaßen tragen Mitverantwortung dafür die Herren von der Gruner und ja, Entertainment Media, Peider Bach und Harald Hesse. So, jetzt weiß ich nicht, ob es da noch einen zweiten Zettel gab mit Dankesworten. Den habe ich nicht mitgenommen in der Eile. Und deswegen mache ich das pauschal. Hier gibt es sicherlich noch den einen oder anderen, der sich an dieser großartigen Veranstaltung, die wirklich ja ein Highlight ist, selbst in Berlin, in dieser wunderbaren Atmosphäre, Ihnen allen, die sich an dieser Organisation beteiligt haben, sage ich Dank. Den Unternehmen der Spielewirtschaft sage ich, wir haben im Laufe der Zeit schon etwas Gutes zustande gebracht. Lasst uns das fortsetzen, in Diskussionen vernünftig, damit es dem Ziele dient, wirklich qualitativ hochstehende, auch für Jugendliche geeignete, lassen Sie mir das hinzufügen, gute Spiele zu entwickeln. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche uns alle noch einen schönen Abend und den Gewinnern schon jetzt herzliche Grüße und Gratulation. Vielen Dank.
Ich sehe, wir sind alle gut angefeiert, das ist perfekt. Wir halten dieses Level, denn jetzt geht es um die Kategorie Bestes deutsches Spiel.
Ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch der Laudator und jetzt begrüßen Sie bitte mit mir den Geschäftsführer USK, der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, also der Mann, der die ganzen Erwachsenenspiele als erster ausprobieren darf. Ja. Herzlich willkommen, hier ist Felix Falk.
Einen schönen guten Abend. Ich weiß nicht, ob Sie sich genauso wie ich wundern, dass gerade ich die Ehre habe, diese Kategorie zu verleihen. Ich zumindest habe mich gewundert, aber ich erkläre es mir so, dass wir in der USK seit Jahren erfolgreich beim Jugendschutz zwischen den Interessen der Politik und den Interessen der Wirtschaft vermitteln. Und ich glaube, das gelingt uns ganz gut. Insofern vielen Dank für die Ehre. Darüber hinaus hatte ich, da war ich noch nicht bei der USK, vor 5 Jahren das Vergnügen, bei der Gründung des Deutschen Computerspielpreises dabei zu sein. Und nicht nur deswegen ist mir dieser Preis auch persönlich eine Herzensangelegenheit. Ich glaube, dieser Preis hat sich in den letzten Jahren genauso weiterentwickelt wie Computerspiele und ihre gesellschaftliche Anerkennung auch. Und das finde ich toll. Die USK kümmert sich natürlich um Jugendschutz. Aber in den 18 Jahren, seit es die USK gibt, ist da auch ein ganz großer Fundus an Wissen und Kenntnis um Computerspiele entstanden. Und das war der Grund, warum wir als USK gemeinsam mit der Jury und den Ausrichtern des Preises im letzten Jahr in eine intensive Diskussion darüber eingetreten sind, was eigentlich die Qualität von so einem Spiel ausmacht. Und dabei sind wir zu einem ganz wichtigen Konsens gekommen. Denn Pädagogik, Kultur und neben technischer Innovationskraft dürfen wir ein Kriterium niemals vergessen, und das ist der Spielspaß. Ohne dass ein Spiel Spaß macht, wird es immer ein schlechtes Spiel bleiben. Da ist relativ egal, wie intelligent, geistreich oder kindgerecht das Spiel ist, ein langweiliges Spiel interessiert niemanden. Und bei der Diskussion ist auch klar geworden, dass Spielspaß oder auch kulturelle Qualität für einen 30-Jährigen mitunter etwas ganz anderes bedeuten kann als für einen 13-Jährigen. Auf Grundlage dieser gemeinsam vereinbarten Kriterien und dadurch, dass die Ausrichter des Preises entschieden haben, dass die Kategorie Bestes deutsches Spiel für alle Einreichungen geöffnet wird, auf dieser Grundlage konnte die Jury in diesem Jahr zum ersten Mal auch ein Spiel für Erwachsene nominieren. Aus Sicht des Jugendschutzes vollkommen zu Recht. Denn wir haben in Deutschland eines der verbindlichsten Systeme des Kinder- und Jugendschutzes bei Computer- und Videospielen weltweit. Lassen Sie mich das nochmal ganz deutlich sagen. Ein USK-Kennzeichen ab 18 ist kein Tadel. Und ein Actionspiel ist auch nichts Schlechtes. Computerspiele haben das Recht auf einen vorurteilsfreien Blick, genau wie alle anderen Medien auch. Und dazu kommt, dass gerade wir in Deutschland diesen Blick wagen können. Denn wo der Jugendschutz gut funktioniert, da darf man sich auch über gute Inhalte für Erwachsene freuen. Meine Damen und Herren, bei all den Diskussionen sollten wir nicht vergessen, dass es bei diesem Preis und gerade in dieser Kategorie eine wunderbare Vielfalt an Spielen gibt, die es auch zu würdigen lohnt. Meine Damen und Herren, hier ist die Kategorie und die Nominierten in der Kategorie Bestes deutsches Spiel.
Manche meinen, Anno sei ja ganz schön kompliziert. Ist es aber nicht. Könnte man sonst das Spielprinzip in 11 Sekunden erklären?
Anno ist ein Aufbaustrategiespiel, in dem ich eine schöne Stadt aufbaue und eine erfolgreiche Wirtschaft. Und diesmal kann ich zwischen 2 Fraktionen wählen, mit denen ich es machen möchte. Und in dritte gibt es auch noch eine Support-Fraktion und die ist ganz toll.
Danke, werte Produktmanagerin von Blue Byte. In Anno 2070 geht es um den Konflikt zwischen Umweltschutz und technischem Fortschritt. Kann eine Gesellschaft funktionieren, wenn man im Einklang mit der Natur lebt? Oder steht Gewinnmaximierung über allem? Die Antworten darauf gibt es im besten Strategiespiel des Jahres. Sie sind erfolgreicher als die Frankfurter Eintracht und bieten weitaus mehr Jobsicherheit als das Bankwesen. Unter der Leitung der Yearly-Brüder arbeiten über 600 Männer und Frauen bei Crytek an den Spiele-Hits von morgen. Bis die aber auf den Markt kommen, gehört das Rampenlicht Crysis 2. Ein Actionfeuerwerk auf dem Niveau der Transformers-Filme. Und talentierter als Michael Bay. Awesome Barbecue, awesome Pool. Sind die Yearlys allemal. Du wirst HW den Preis verleihen. Du wirst HW den Preis verleihen. Entschuldigung. Da war wohl perfide Hypnose am Werk. Harveys neue Augen ist aber tatsächlich so gut, dass es verdientermaßen für zwei Kategorien nominiert ist. Grafik top, Humor top, Rätsel top. Jedenfalls hat Harveys neue Augen mehr als nur gute Chancen. Obwohl, die Konkurrenz ist sehr stark, muss man... Du wirst HW den Preis verleihen. Du wirst HW den Preis verleihen.
Ich muss mich kurz von HW lösen. Bestes deutsches Spiel... gewinnt Crysis 2. Auni Yearly, Ruben Escudero, Felix Leindecker.
Ja, vielen, vielen Dank. Für mich ist das eine kleine Revolution und ehrlich gesagt eine gute Revolution. Eine Revolution, die für Crytek sehr gut ist, die für die Industrie sehr gut ist. Und ich muss sagen, was sich hier getan hat mit Crysis 2, diese Würdigung durch die Jury, macht uns unheimlich stolz. Es ist ein sehr wichtiger Meilenstein für Crytek. Es ist ein sehr wichtiger Meilenstein für die deutsche Games-Industrie in meinen Augen. Dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken. Aber mein besonderer Dank gilt dem Crytek-Team, welches knapp 3 Jahre mit etwas über 200 Mitarbeitern innovative Technologien und Konzepte umgesetzt hat in einem Spiel wie Crysis 2, was in vieler Hinsicht Benchmarks für die gesamte Spielindustrie gesetzt hat und unsere Technologien auch dafür gesorgt hat, dass unsere Technologien außerhalb der Spielindustrie in Serious Games, aber auch in der Filmproduktion, Hollywood-Produktion eingesetzt wird. Repräsentant vom Team sind hier Felix und Ruben. Aber das gesamte Crysis-Team arbeitet derzeit an Crysis 3 und wir hoffen, dass es ein super Spiel wird. Vielen, vielen Dank.
Ja, der Abend ist jung und willkommen zum ersten Preis des Abends. Als dieser Mann damals angefangen hat, Computerspiele zu spielen, da ist man noch nicht bei GTA mit dem Auto durch irgendwelche hochanimierten Städte gefahren und hat alles Mögliche gemacht. Nee, da hat man noch bei Paperboy Zeitungen in Vorgärten geworfen. Das ist schon ein bisschen her. Er kann mit dem Mikrofon und mit der Drum Machine wahrscheinlich genauso gut umgehen wie mit einem Gamepad. Und deswegen sieht man, vielleicht anknüpfend an das Gespräch gerade, auch die Generation 60 Plus spielt noch gerne. Ja? Er ist ein Viertel der Fantastischen Vier, meine Damen und Herren. Ja? Hier ist er, hier ist einer meiner persönlichen Lieblingsmenschen, hier ist Smudo. Das beste internationale Konsolenspiel.
Mach ein Foto. Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Smudo von den Fantastischen Vier. Ich bin 44 Jahre alt und spiele gerne Videospiele. Ja? Hinter mir sehen Sie ein Bild von Smudo von den Fantastischen Vier. Er ist 34 Jahre alt und spielt da auch schon gerne Videospiele. Vielleicht war es sogar noch jünger. Das ist ein sehr stolzes Bild. Man kann es an der Kriegsverletzung am Auge sehen und an der 1A sitzenden Uniform der TCS Tiger's Claw. Meine Damen und Herren, als Kadett von Wing Commander 5 hatte ich die große Ehre, eine kleine, meine erste Statistenrolle zu übernehmen. Das war sehr interessant. Damals folgte ich den fixen Ideen noch einfach so. Electronic Arts hat mir angeboten, eine Rolle darin zu übernehmen. Jetzt bin ich so ein Wing Commander-Fan gewesen. Wer kennt Wing Commander denn hier? Okay, gut. Da muss ich jetzt nicht groß erklären. Und ich habe nicht Nein sagen können. Ich bin sogar Wing Commander-Fan gewesen seinerzeit mit nicht vielen anderen Leuten im Kino. Als dann Admiral Tallwin sagte, ich habe eine schöne französische Kriegspilotin an der Hand, die uns helfen kann, haben wir 5 im Kino alle geflüstert, Angel Devereaux. Und ich hatte die Gelegenheit, sie habe ich nicht kennengelernt, ich habe den Blödmann kennengelernt am Set, der auch bei Zurück in die Zukunft immer spielt. Hallo, jemand zu Hause? Jedenfalls, ich bin nach Burbank geflogen. Also ich bekam ein Ticket, ich stieg in ein Flugzeug, ich wusste, es geht nach Amerika, aber es stand drauf Burbank. Ich wusste nicht, was Burbank ist oder wo das ist. Und damals gab es noch kein Google Earth und nichts. Also bin ich einfach losgeflogen, sehr lange geflogen, um zu erfahren, dass Burbank 100 Kilometer von Los Angeles ist. Dann dort vor Ort angekommen, gleich in die Uniform gesteckt, Foto gemacht, für eine Minute im Film. Also es ist ein Film mit einer Minute und ich komme für 30 Frames drin vor, spiele ein Science-Fiction-Kartenspiel und wo bin nach Hause geflogen. Und jetzt stehe ich hier. Wing Commander, wir erinnern uns, 8 oder 6, ich weiß nicht, wie viele CDs waren das? Es waren nicht DVDs, es waren 6 oder 8 CDs. Damals ein Riesenhit, heute wäre es ein Browserspiel-Flop. Und wir sehen, wie die Zeit sich verändert hat, nicht nur daran, sondern auch an diesem Bild. Und deswegen kommen wir jetzt nicht von dem Computerspiel, sondern Browserspielen zu der Mutter aller Telespiele, dem besten internationalen Konsolenspiel. Hier sind die Nominierten.
Ist Ihr Nachbar nur ein netter alter Mann? Oder steckt hinter dem freundlichen Gesicht ein Serienkiller? Bei L.A. Noir kommt man mit Menschenkenntnis wesentlich weiter als mit schnellen Reflexen. Minenspiel und konterfrei großer Hollywood-Stars konnte dank revolutionärer Technik erstmals 1:1 auf die Konsole übertragen werden. Das Ergebnis ist eine Gangsterballade, die der Leinwandkonkurrenz in nichts nachsteht. Er kämpft gegen Superbösewichte, Falschparker und schlechte Comic-Adaptionen. Mit Arkham City beweist Batman erneut, dass nicht das komplette Budget eines Spieles in den Kauf einer teuren Lizenz fließen muss. Denn ein wenig sollte auch für Grafik und Leveldesign übrig bleiben. Deshalb hat sich der Ausflug des geflügelten Rächers auch lockere 6 Millionen Mal verkauft. Und mit was? Mit Recht. Eigentlich ist Harrison Ford schon längst in Rente. Er weiß es nur noch nicht. Sein legitimer Nachfolger heißt Nathan Drake, ist professioneller Schatzjäger und hat seine Zelte auf der PlayStation aufgeschlagen. In Uncharted 3 verschlägt es den Tausendsasser in die Wüste. Dort warten sagenhafte Artefakte, Spezialeffekte auf Hollywood-Niveau und jede Menge lockere Sprüche.
You insult me. You're a pirate.
Indiana Jones war gestern. Als Labormaus in einem großen Irrgarten zu stecken, das hört sich nicht gerade nach Spaß an. Wenn man eine Pistole im Gepäck hat, welche Dimensionsportale verschießt, dann sieht die Sache aber schon ganz anders aus. Portal 2 ist das klügste Spiel des Jahres 2012 und des Jahres 2011 und 2013 höchstwahrscheinlich auch. Ganz großes Konsolenkino. Auf nationaler Ebene konnte kein anderer Shooter mit Crysis 2 mithalten. Auf internationaler Ebene übrigens auch nicht. Die Technik ist Bombe, die Story hochgradig spannend und wenn wir jetzt mit dem Multiplayer anfangen, dann sind wir morgen noch nicht fertig. Auf deutsche Wertarbeit kann man sich eben noch verlassen.
Ich hätte nie zu träumen gewagt, dass ich mal einen echten, gewichteten Begleiter-Kobus in der Hand halten darf. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter-Kobus sie niemals bedrohen wird, sie zu erstechen und auch gar nicht sprechen kann. Ich möchte noch ein bisschen aus diesem großartigen Spiel zitieren. Überraschung, wir nehmen das Konfetti, das Gute, die letzte Packung. Nehmen Sie die Eskortierungshaltung ein, den Bauch auf dem Boden, die Arme gespreizt, ein Partymitarbeiter wird sofort kommen und Sie mitnehmen zu Ihrer Party, meine Damen und Herren. Dr. Olaf Köhn und Thorsten Zapka für Portal 2.
Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für diese Auszeichnung hier in Berlin. Ich bedanke mich auch bei den Veranstaltern, insbesondere beim Harald Hesse, für die Einladung. Und im Namen des gesamten Wahlteams freue ich mich, diese Auszeichnung entgegennehmen zu dürfen. Und wünsche Ihnen noch allen einen angenehmen Abend. Okay.
Ich darf noch kurz hinzufügen, wenn ich das auch zitieren darf, the cake is a lie, aber die Lara ist echt und sie ist fast schöner als GLaDOS, wenn man das sagen darf. Ich möchte auch noch hinzufügen, als Publisher von solchen Spielen ist es einfach eine ganz große Ehre, mit so einem Studio wie Valve zusammenzuarbeiten bei einem Spiel, wer es durchgespielt hat, weiß, was ich meine, was so wahnsinnig viel Spaß macht, was aber eben auch wirklich pädagogisch und intellektuell extrem anspruchsvoll ist. Von daher freuen wir uns, dass es solche Studios wie Valve und im Übrigen natürlich auch solche Studios wie Crytek gibt. Dankeschön.
Wir haben noch einen noch. Den kriegen wir noch zusammen durch, das machen wir jetzt. Stilvoll bringen wir das zu Ende. Es ist nämlich ein wahnsinnig stilvoller Preis. Es ist der Lara of Honor.
Es ist sowas wie der... Ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen wie das Bundesverdienstkreuz der Videospiele. Da ist gerade jemand eine Kontaktlinse rausgefallen, wollen wir die wieder einsetzen? Wieder Bundesverdienstkreuz unter den Videospielen, ja. Also wer den bekommt, der hat tatsächlich wirklich was getan und den Stempel aufgedrückt, unwiderruflich, der Videospielewelt. Und das können wir uns jetzt mal anschauen. Bitte sehr.
In diesem Jahr geht, wie wir gerade alle unschwer erkannt haben, der Lara of Honor an den Erfinder von Spielen wie SimCity und Die Sims. Einen riesengroßen Applaus für Will Wright.
Seine Namensvetter waren Poeten und Politiker. Einer von ihnen hat sogar das Flugzeug erfunden. Er hingegen war zu höherem Berufen.
Ganz recht. Der nervigste Nerd der Computerwelt.
Dad, das ist Will Wright, der Erfinder von SimCity und den Sims.
Mit den Sims hat Wright die erfolgreichste Serie aller Zeiten geschaffen. Sagenhafte 125 Millionen Exemplare hat er an Mann, Frau und Kind gebracht. Nicht schlecht für einen angehenden Ingenieur, der lieber gezockt als studiert hat.
Well, actually, I was building robots way back in the kind of late 70s. I bought my first Apple II, actually to connect an interface to the robots, control them. And that's when I taught myself to program, really.
Das Ergebnis war ein unscheinbares Ballerspiel für den Commodore 64. Schnell wurde ihm jedoch klar, dass seine Zukunft nicht in der Zerstörung von Welten lag, sondern in deren Erschaffung. SimCity löste eine gewaltige Bauinitiative aus. Erst wurden Metropolen aus dem Boden gestampft, dann folgten Ameisenfarmen, landwirtschaftliche Betriebe, ganze Planeten sogar. Als zu Beginn der 90er dann Wrights Eigenheim abfackelte, kam ihm die Idee zu seinem größten Geniestreich. Ein virtuelles Leben am Computer mit sozialen Verpflichtungen, Beziehungsstress und geregelten Arbeitszeiten. Für Abermillionen von Sims ist das Alltag, für die Gamer fast schon moderne Kunst.
My opinion is that art is a useless word.
Keine falsche Bescheidenheit, werter Herr Wright. Für Ihren beispiellosen Dienst am Computerspiel haben Sie sich die Lara of Honor mehr als verdient. Und das bisschen Größenwahn sehen wir Ihnen gerne nach.
Ich bin Will Wright, du Penner.
Präsentieren wir diese höchste Auszeichnung Thomas Jarzombek. Er ist nicht nur Mitglied des Bundestages, sondern auch im Unterausschuss Neue Medien und ist Teil der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft. Kurz gesagt, die Regierung hat uns den größten Nerd geschickt, den sie finden konnte. Und das meine ich durchaus als Kompliment, meine Damen und Herren. Hier ist Thomas Jarzombek. Herzlich willkommen auf der Bühne.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, der größte Nerd des Bundestages freut sich sehr, heute diesen wirklich sehr schönen Abend hier mit Ihnen genießen zu dürfen. Und ich hoffe, dass es nicht mein letzter ist in meiner Abschiedsrede, denn Sie haben vielleicht gesehen, dass mein ansonsten eigentlich sehr kluger und besonderer Kollege Wolfgang Börnsen erklärt hat, man müsse diese Jury wohl austauschen oder offen sein. Und ich muss zugeben, ich war auch mit in der Jury, die Kreises 2 nominiert hat hier heute Abend. Aber ich glaube, dass es schon in Ordnung geht, wenn der Staat einen Film wie Inglourious Basterds mit 7 Millionen Euro öffentlichen Mitteln fördert und auch noch das Prädikat wertvoll erteilt, auch ein Spiel wie Crysis 2 hier heute Abend zu prämieren. Ich stimme dem Staatsminister Neumann allerdings sehr zu, dass wir die Kriterien für den Preis überarbeiten und präzisieren müssen. Und wir haben im Deutschen Bundestag eine ganze Reihe von Parlamentskreisen für alle möglichen Themen. Ich bin selbst Vorsitzender des Parlamentskreises für Oldtimer. Und ich habe mich gefragt, warum es eigentlich noch keinen Parlamentskreis für Computerspiele gibt. Und ich möchte den Ball gerne aufnehmen, den der Staatsminister zugeworfen hat, und möchte Sie und euch alle einladen, einen Parlamentskreis Computerspiele zu gründen, mitzumachen und Kriterien zu präzisieren. Und ich lade dazu auch gerne auch meinen Kollegen Wolfgang Börnsen ein, den ich an dieser Stelle auch zu seinem 70. Geburtstag heute Abend gratuliere. Aber kommen wir jetzt zum Entscheidenden. Mit der Lara of Honor wird jedes Jahr eine Persönlichkeit ausgezeichnet, die sich um die Computer- und Videospielbranche verdient gemacht hat. Und in diesem Jahr geht der Preis an Will Wright, dem CEO des Stupid Fun Club und einem der innovativsten Spieleentwickler aller Zeiten. Ich hoffe, es hilft auch meiner Reputation im Deutschen Bundestag, dass Erschaffen statt Zerstören das Motto seiner Spiele ist. Es zieht sich wie ein roter Faden durch sein bisheriges Werk. Mit SimCity macht er uns 1989 zu virtuellen Architekten und Städteplanern. Mit seinem Wirken hat er der Welt gezeigt, dass Computerspiele auch dann erfolgreich sein können, wenn sie nicht auf Gewalt setzen. Im Jahr 2000 ging Will Wright dann sogar noch einen Schritt weiter. Er tat das, was vor ihm noch kein anderer Game Designer versucht hatte. Er verwandelte das alltägliche Leben in ein Computerspiel und schrieb damit ein weiteres Mal Computerspielgeschichte. Während manche glaubten, dass The Sims eine Art GZSZ für Computer sei, wurde es doch zum meistverkauften PC-Spiel aller Zeiten mit 19 Millionen Kopien, ein Benchmark, der bis heute unerreicht ist. Kein Wunder, dass Will Wright für das Magazin Rolling Stone zu den 100 Personen gehört, die Amerika am meisten beeinflusst haben. Uns vielleicht auch. Und die Liste der Auszeichnungen und Superlative geht ewig so weiter. 2007 war er der erste Spieldesigner, der einen Preis der British Academy of Film and Television Arts verliehen wurde. Sein letztes Spiel, die außergewöhnliche Evolutionssimulation Spore, brachte ihm sogar einen Platz in der Science Hall of Fame ein. Dort steht Will Wright völlig zu Recht in einer Reihe mit den berühmtesten Wissenschaftlern der Welt. Und auch wenn all diese Errungenschaften locker für die Rente reichen würden, ist Will Wright bis heute einer der innovativsten Köpfe der Spieleindustrie. Als Chef des Stupid Fun Club bereichert er die Branche nach wie vor mit neuen Impulsen. Sein Werk hat Generationen von Game Designern inspiriert und begeistert bis heute Millionen von Spielern weltweit. Dieser Mann hat es geschafft, Ehestreits, Karriereplanung und überfällige Rechnungen in eins der unterhaltsamsten Computerspiele der Welt zu verwandeln. Wenn das nicht Werk eines echten Genies ist, dann weiß ich es auch nicht. Und deshalb ist es mir heute eine besondere Ehre, Will Wright für seine Verdienste um die Spielebranche die Lara of Honor 2012 zu verleihen. Leider kann Will Wright heute Abend nicht bei uns sein, aber zum Glück haben wir einen würdigen Zweitnerd gefunden, der heute Abend diesen Preis in Empfang nehmen wird. Und es ist Harald Hesse, der Erfinder und Gründer der Lara.
Also ich will hier nur noch mal klarstellen, falls nicht alle zugehört haben, ich bin nicht Will Wright. Aber als mich letzte Woche dann die Nachricht ereilte, dass aufgrund eines Krankheitsfalles in seinem Inner Circle der Familie auftrat und er deshalb alles abgesagt hat, alle Termine, war ich natürlich total traurig, muss aber heute sagen, weil ich weiß, seiner Mutter geht schon wieder ein bisschen besser, ja, deshalb kann ich heute auch mit gutem Gewissen sagen, mich hat diese Absage erfreut, weil ich hatte eine Woche intensiven Kontakt mit Will Wright. Ich habe nicht alles verstanden, was er gesagt hat, weil er spricht unglaublich schnell. Aber er bedauert es sehr. Er hat, während wir hier stehen, führt er sogar möglicherweise noch das eine oder andere Interview mit deutschen Journalisten. Gestern hat er es einem Kollegen vom Tagesspiegel gegeben. Also er ist committed. Er weiß Bescheid, er hat uns versprochen, dass er nächstes Jahr hier nach Berlin kommt, zu Cum Vadis. Und dann, ja, wollen wir mal schauen, ob das klappt. Ich hoffe es sehr. Wir selbst werden ihn auch noch interviewen, aber er hat über das Wochenende hinweg sich in sein Studio gesetzt und hat uns eine Videobotschaft gebracht. Also ganz allein lassen wollte, oder er wollte sich nicht damit zufrieden geben, dass nur ich hier stehe, ja, und sozusagen den Lorbeer ernte. Und deshalb hat er uns eine Videobotschaft geschickt und die dürfen wir jetzt mal zeigen. Und ich kann nur sagen, in der Kürze liegt die Würze.
Thank you very much for this Lara Award. I'm very honored. I want to thank the members of the jury and special thanks to Harold Hess, who invited me. I'm so sorry I can't be with you tonight, but hope to see you all next year. I wish you a fabulous time, and please enjoy the rest of the evening.
Also ich hatte ihn gebeten, nicht meinen Namen zu erwähnen, sondern den vom Kulturstaatsminister, der die weitaus bedeutendere Persönlichkeit ist. Irgendwie hat er dich gehört. Oder die Verbindung war gestört, ich weiß es nicht. Also, vielen Dank nochmal und da ich ja jetzt hier stehe sozusagen als Lara-Part mit einem wunderbaren Gesellschafter an meiner Seite, der eine tolle Laudatio feiert, dann möchte ich mich doch nochmal bedanken bei den Partnern, die alle mitgewirkt haben. Es war eine wunderbare Zusammenarbeit, natürlich beim Medienboard Berlin-Brandenburg, bei den Verbänden, bei Michael, Tina, ich weiß nicht, wen ich alles nennen muss, Riesenbuhai, ein ganz großes Kompliment. Die haben das hier alles gestemmt, tolle Ideen eingebracht und ich bin sehr glücklich mit dieser Veranstaltung heute Abend. Vielen Dank.